Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Fall Otto Warmbier hat die Aufmerksamkeit auf Nordkorea nochmal gelenkt. Dieser Tage, der amerikanische Student wollte eigentlich nur 5 Tage in dem Land verbringen. Allerdings wurde er während seines Aufenthalts zu 15 Jahren Arbeitshaft verurteilt, weil er ein Propagandaplakat gestohlen haben soll. Kurz darauf fiel er ins Koma. Warum ist unklar? Nach über einem Jahr jedenfalls wurde er wieder in sein Heimatland gebracht und starb dort kurze Zeit später. Dieser Fall ist sicher ein dramatischer Einzelfall. Touristen, die nach Nordkorea reisen, sind normalerweise sicher, solange sie sich an bestimmte Regeln halten. Oder doch nicht. Die USA denken jedenfalls aktuell über ein Reiseverbot nach und auch Nikolai Sprekels rät ab von Reisen in das Land unter Diktator Kim Jong-un. Er setzt sich als Vorsitzender des Saram e.V. für Menschen in Nordkorea ein. Schönen guten Tag, Herr Sprekels.
Hallo, schönen guten Tag.
Warum warnen Sie denn vor Reisen nach Nordkorea?
Also es gibt 2 Gründe. Der eine ist jetzt natürlich, wo man sieht, was mit Herrn Warmbier passiert ist, dass man als Tourist zwar, wie Sie schon bei der Einleitung sagten, eigentlich relativ sicher ist. Allerdings ist jetzt Nordkorea generell im politischen Zusammenhang einfach kein sicheres Land. Es könnte dort irgendwann einmal zu einer Eskalation kommen. Und in dem Moment möchten Sie halt nicht als Tourist vor Ort sein. Und darüber hinaus, wir alle haben jetzt in den letzten Jahren in den Medien ja mitbekommen, wie abgeschottet dieses Land ist. Wenn Ihnen dort etwas passiert, und sei es eine Krankheit, ein Unfall, ist die medizinische Versorgung derart unzureichend, selbst für Ausländer, dass Dinge, die hier zum Beispiel jetzt in Europa nicht zum Tode führen können, dort wirklich gefährlich sind. Das heißt, das wären die Gefahren für Touristen, die dorthin reisen. Aber der Hauptgrund tatsächlich, warum ich dringend davon abrate, ist eigentlich der moralische oder ethische Zusammenhang, was Touristen eigentlich auslösen, wenn sie dorthin fahren. Und ich gehe davon aus, das ist den allermeisten Touristen gar nicht klar.
Bringen Sie Menschen in Nordkorea in Gefahr oder zumindest in das Dilemma, dass sie sich zwischen Geheimdienst und den Menschen, denen sie begegnen, hin und her gerissen fühlen? Ist das tatsächlich so schlimm?
Ja, also es kommt ganz darauf an, mit welcher Einstellung Sie nach Nordkorea fahren und wie sehr Sie sich vorher informiert haben. Wenn Sie jetzt sagen, als Beispiel, Sie möchten unbedingt einmal dieses Regime sehen, um sich ein realistisches Bild zu machen, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen, das kann man natürlich tun, aber dann informieren Sie sich ja vorher auch genau über die lokalen Gesetze, über die Gegebenheiten und was Sie tunlichst vermeiden sollten. Wenn Sie jetzt aber mit Agenturen fahren, wie zum Beispiel Herr Warmbier auch gefahren ist, das war Young Pioneers aus China, da sitzt diese Reiseagentur, dann werden Sie zwar auch sicherheitstechnisch etwas gebrieft, aber Sie sollen da ja eine möglichst sorgenfreie Zeit von diesem Reiseunternehmen bereitet bekommen. Und dann wissen Sie über manche Gefahren, die Sie für andere Leute dort darstellen, einfach nicht Bescheid. Ein ganz praktisches Beispiel, Sie werden als Tourist in Nordkorea permanent begleitet von Aufpassern oder Travel Guides, wie man das dort nennt, die darauf achten, dass sie nicht mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt kommen, die darauf achten, dass sie nicht fotografieren oder sehen, was sie nicht sehen sollen. Und wenn sie jetzt da aus der Reihe tanzen als Tourist, und die Neugier könnte ich verstehen, dass man versucht, den mal abzuhauen, um einen Blick hinter die Kulissen, durch die sie da geführt werden, zu werfen, dann sind diese Aufpasser oder Travel Guides tatsächlich in großer Gefahr. Denn das Regime beauftragt die ja damit, eben genau dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und Nordkorea ist jetzt in jeder Hinsicht bekannt dafür, dass Versagen aus Sicht des Regimes oder also bei der Pflichterfüllung oder jede Form von kritischer Äußerung also wirklich hart sanktioniert oder bestraft wird. Auch nicht nur für die Betroffenen, sondern im Zweifel für deren Familien. Das muss jetzt nicht heißen, dass so ein Reisebegleiter im schlimmsten Fall gleich exekutiert werden würde. Aber es kann schon sein, dass er einfach seine Position verliert, dass er in dem lokalen Kastensystem, das wissen auch nicht viele, dass es das dort gibt, herabgestuft wird mit seiner ganzen Familie, was dann Konsequenzen nach sich zieht, über die man sich einfach als Tourist gar nicht im Klaren ist. Das würde heißen, weniger Zugang zu Bildung, zu Nahrung, auch für seine Kinder. Das würde bedeuten, eine schlechtere medizinische Versorgung. Und all diese Dinge wissen die meisten Touristen einfach nicht, wenn sie dahin fahren. Und dadurch bringen sie halt Leute in Gefahr.
Also man muss sich das vielleicht wirklich nochmal klar machen, dass es in Nordkorea eben eine Geheimdienstabteilung gibt, die für Tourismus, für Touristen zuständig ist. Das heißt, es werden eben die Touristen zum einen überwacht, aber möglicherweise eben auch jeder, der in Kontakt mit denen kommt oder in Kontakt mit denen tritt, richtig?
Genau, das stimmt. Diese ganze Organisation des Tourismus, vielleicht fragt man sich erstmal noch, warum Nordkorea überhaupt Tourismus haben möchte. Nordkorea bemüht sich seit Jahren, das auszubauen und mehr Touristen besonders aus sogenannten westlichen Ländern anzulocken. Und der Grund dafür ist ja erstmal nicht ganz offensichtlich, weil wir ja jetzt in den Medien immer wieder lesen, und das ist auch richtig, dass die größte Gefahr für das Regime Informationen aus dem Ausland sind. Denn wenn die Bevölkerung aufhört, an die Propaganda und die Ideologie zu glauben, was viele dort immer noch zu einem sehr, sehr hohen Level tun, dann könnte es ja irgendwann zu einer Art Umsturz kommen, in eher ferner Zukunft. Und deshalb schottet man sich ja so gegen jeden Kontakt der Bevölkerung zum Ausland ab. Trotzdem lässt man jetzt Touristen ins Land und versucht, sie auch anzulocken. Und der Grund dafür ist ganz einfach, durch die zahllosen Sanktionen, die gegen Nordkorea verhängt sind, hat man natürlich große Probleme, an Devisen ranzukommen. Und die Touristen sind ein Modell, Devisen ins Land zu locken. Die bringen ja Geld mit, was sie dort auch tatsächlich dem Regime bezahlen, um diese Reisen zu machen. Das sind im Prinzip All-Inclusive-Trips. Und das ist ein Modell, mit dem Nordkorea Devisen erwirtschaftet, um sein eigenes ideologisches System stabil zu halten. So, und damit jetzt die Gefahr, dass Ausländer der dortigen Bevölkerung Informationen geben, die nicht zur dortigen Ideologie passen, möglichst gering ist, werden diese Touristen dort eben sehr stark bewacht. Und es sind doch immer mehr als ein Aufpasser dabei, damit die sich auch gegenseitig überwachen, damit da also möglichst keine vertraulichen Gespräche über unerwünschte Themen überhaupt stattfinden können, nicht mal mit den Aufpassern. Also das ist wirklich, wie das dort organisiert ist.
Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Gibt es denn viele Menschen, Touristen, die Interesse daran haben, nach Nordkorea zu fahren, oder ist das eine überschaubare Gruppe?
Das kommt drauf an. Also momentan ist, was aus jetzt westlichen Ländern, also Europa, USA, nach Nordkorea reist, sehr überschaubar. Wir reden hier von im Jahr vielleicht 600, 700 Touristen insgesamt aus der westlichen Welt. Aus China kommen, die genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, zigtausend für ganz kurze Trips nach Nordkorea. Insgesamt ist es aber so, dass das jedes Jahr wächst im Moment, was aus dem Westen kommt. Nordkorea versucht auch trotz der negativen Berichterstattung, beziehungsweise gerade wegen der, immer mehr Touristen anzulocken. Es gibt zum Beispiel auch in Berlin jetzt eine Reiseagentur, die wirbt mit Slogans, die jetzt für Menschenrechtler eher befremdlich sind für solche Reisen nach Nordkorea. Und in den letzten halben Jahr ungefähr wurde auch immer häufiger in Tageszeitungen oder so über solche Reisen berichtet. Das wird jetzt natürlich erstmal wieder aufhören durch den tragischen Tod von Herrn Warmbier. Aber ich bin sicher, dass das, sobald die Sache etwas aus den Köpfen wieder raus ist, wieder massiv angegangen wird, das zu bewerben.
Der Fall dieses amerikanischen Studenten, der war ja nun relativ prominent, logischerweise im Westen natürlich, aber sicher auch in Nordkorea oder für die Geheimdienste. Da glauben Sie denn, dass es jetzt nochmal strikter wird mit der Beobachtung oder dass sich das vielleicht in eine andere Richtung bewegt?
Also es ist immer sehr schwer vorherzusagen, welche Entwicklung generell irgendetwas im Zusammenhang mit Nordkorea nimmt. Das liegt daran, dass dieses Regime prinzipiell unterschätzt wird. Man beschreibt die ja immer sehr gerne als ein steinzeitkommunistisches Regime, was keinen Anschluss zur heutigen Realität mehr hat. Oder man beschreibt sie als von einem irren Diktator geführten rückständige Gesellschaft oder irgendwie so. Das ist so nicht ganz zutreffend. Nordkorea kann sehr geschickt diplomatisch agieren, um andere Länder auszunutzen mit Hilfslieferungen zum Beispiel und dergleichen. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte des Landes. Und jetzt speziell im Fall von Herrn Warmbier müsste man sich fragen, warum wurde er gerade jetzt zurückgeschickt? Es ist so, dass die Eltern von Herrn Warmbier davon ausgehen, das haben sie also in einer Pressekonferenz gesagt, dass ihr Sohn dort gefoltert wurde. Und jetzt muss man sagen, aus der Erfahrung, es gab ja schon mehrere ähnliche Fälle, ist das höchst unwahrscheinlich. Nordkorea wird Ausländern, die dort interniert sind, auch jetzt sind, ich glaube, insgesamt 6 Ausländer aus westlichen Ländern dort immer noch in Gefängnissen. Nordkorea behandelt die relativ gut für die dortigen Verhältnisse. Und Meistens sind die dann irgendwann Bestandteil einer politischen Vereinbarung mit einem anderen Land, also dem Herkunftsland natürlich, und werden dann freigelassen dafür, dass man ihnen etwas entgegenkommt in irgendeinem Punkt. Und dann sollen die natürlich nicht sagen, dass sie in Nordkorea unter furchtbaren Bedingungen misshandelt wurden, sondern sollen die im Idealfall aussagen, dass sie eigentlich ganz gut behandelt wurden. Und daraufhin wird Nordkoreas Außenministerium dann wieder äußern, naja, sehen Sie, diese Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen, die stimmen ja gar nicht. Das sagen ja jetzt selbst Westler. Also Nordkorea benutzt auf zynische Weise wirklich diese Schicksale von Leuten, die sie festhalten, für ihre eigene Propaganda. Und auch die Touristen, die ins Land fahren, werden von Nordkorea natürlich ein wenig ausgenutzt, indem man ihnen dort zeigt, dass das alles eigentlich ein ganz friedliches, stabiles Land ist, dass die Leute eigentlich gut genährt und zufrieden sind. Man räumt ein, es gibt kleine Probleme, aber daran sind immer die in Anführungsstrichen bösen USA schuld. Und ich habe das schon häufig erlebt, jetzt auch bei Vorträgen, dass dann Leute, die als Touristen da waren, auch genau so argumentieren in einer Diskussionsrunde und sagen, ich war doch dort, ich habe gesehen, die Leute sind glücklich, die haben mir das auch erzählt, sie hätten da mit Leuten auf der Straße geredet und die hätten ihnen auch bestätigt, dass es ihnen gut geht, deshalb würden doch diese Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen gar nicht stimmen. Das Problem ist, es stimmt halt doch. Wir wissen das sehr, sehr genau, denn es sind ja über 30.000 Nordkoreaner aus Nordkorea erfolgreich geflohen und leben heute in Südkorea. Und sie können durchaus mit denen Kontakt aufnehmen. So haben wir unsere Informationen über Nordkorea teilweise besorgt und auch verifiziert. Und was die ihnen über dieses Regime erzählen, das ist glaubwürdig, alleine durch die Vielzahl der Aussagen, die sehr gut zueinander passen. Es gibt immer Einzelfälle, klar, die jetzt in ihren Biografien auch die Unwahrheit erzählen. Aber im großen Tenor können sie über alle möglichen Strukturen in Nordkorea sehr gute Auskunft erhalten. Denn diese Flüchtlinge kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und da sind auch Leute dabei, die eben solche Touristengruppen, ich sag mal, bespaßen mussten. Die mussten dann zufällig an einer richtigen Ecke den ganzen Tag, ich sag jetzt mal, etwas polemisch, euphorisch herumtanzen oder glücklich picknicken und die Touristen dann zufällig einladen, weil man sich zufällig trifft. Und dann werden die Touristen halt mit Propaganda beschalten. Dem wird halt vorgespielt, das sei jetzt nicht inszeniert, aber ich kenne mehrere nordkoreanische Flüchtlinge, die haben mir erzählt, dass sie genau das tagelang tun mussten für solche Gruppen.
Ich glaube, was man als Fazit ziehen kann, ist, dass wer nach Nordkorea reisen möchte, das auf keinen Fall mit zu viel Naivität tun sollte. Nikolai Sprickels setzt sich als Vorsitzender des Saram e.V. für die Menschen in Nordkorea ein und hat uns erklärt, warum das Land überhaupt Touristen reinlässt und wie die Touristen während ihrer Reise überwacht werden. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke.
Danke für die Einladung.
Wir haben ja gerade schon über Tourismus in und nach Nordkorea und seine Risiken gesprochen hier bei Detektor FM. Das führen wir jetzt nochmal weiter. Christian Eisert hat damit nämlich schon eigene Erfahrungen gesammelt, denn der Autor und Satiriker ist selbst mit gefälschter Biografie durch das Land gereist und hat darüber ein Buch geschrieben. Er erzählt uns, wie er Nordkorea als Tourist wahrgenommen hat. Schönen guten Tag, Herr Eisert.
Hallo, schönen guten Tag.
Aus welchem Grund sind Sie denn nach Nordkorea gereist?
Ich ging als Kind in eine Schule, die hatte den schönen Namen Schule der Freundschaft zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Koreanisch-Demokratischen Volksrepublik. Das war der längste Schulname der DDR. Und da bekamen wir immer Besuch von nordkoreanischen Gästedelegationen. Und die wiederum brachten eines Tages einen Film mit, in dem eine regenbogenfarbene Wasserrutsche vorkam. Und die fand ich sehr toll und das habe ich immer mit Nordkorea verbunden. Dann erzählte ich einer Freundin davon, also 25 Jahre nach diesem Besuch, und die glaubte mir nicht. Und dann sagte ich, dass es diese Rutsche gibt. Und dann sagte ich, aus Spaß fahren wir hin, gucken wir nach. Und dann bekamen wir mit, man kann nach Nordkorea fahren und dort Ferien machen. Und dann haben wir das kurz entschlossen gemacht.
Es klingt so ein bisschen, also wenn ich das jetzt mal sagen darf und mir erlauben darf, klingt nach ein bisschen nach einem naiven Grund, nach Nordkorea zu fahren. Waren Sie überrascht, als Sie da ankamen?
Nein, ich war sehr auf das Land vorbereitet innerlich und wusste, was mich da erwartet. Also im Sinne von, dass ich hier meine Miete 3 Monate im Voraus bezahlt habe, dass ich meinen Nachlass geregelt hatte, dass ich geheime Formulierungen in Mails vereinbart hatte mit meiner Mutter, dass klar ist, ob ich die Mail freien Willens geschrieben habe oder sie mir sozusagen diktiert wurde. Also solche Sachen habe ich schon vorbereitet. Worauf man nicht so vorbereitet ist, dass das Land als also ganz am Anfang erstmal gar nicht so einen exotischen Eindruck macht. Es ist einfach erstmal ein ja sehr fast europäisch erscheinendes Land, was so auch die Bebauung betrifft und so. Und erst auf den zweiten Blick entpuppt es sich dann doch als sehr anders wirkend. Es hat ja keine exotische Vegetation etc. Das ist alles nicht so auffällig.
Wie ist denn das, wenn man Nordkorea bereist? Ist das alles durchorganisiert, durchstrukturiert oder hat man doch auch gewisse Freiheiten, wie man es von anderswo kennt, wenn man als Tourist unterwegs ist?
Also man wird am Flughafen abgeholt von seinen zwei Reisebegleitern, den Reiseleitern, die dem Geheimdienst letzten Endes unterstehen und auch ordentlich geschult sind im Umgang mit Ausländern. Und die begleiten einen dann die ganze Zeit von morgens nach dem Frühstück bis abends zum Abendessen. Am Anfang wurden wir sogar auf die Toilette begleitet. Ich war zu zweit mit einer Freundin und das war dann durchaus ein Problem, weil sie als Frau natürlich auf eine Damentoilette ging. Später hat man dann uns ein bisschen Freiheiten zugestanden und wir durften dann auch mal alleine mitten durch andere Nordkoreaner laufen in Kaesong, in einer Stadt. Das heißt, hinter uns liefen die beiden Begleiter, neben uns fuhr der Bus und wir gingen 300 Meter zu Fuß.
Nikolai Sprekels vom Saram e.V. hat uns vorhin im Gespräch gerade erzählt, dass es durchaus auch nicht ganz risikofrei ist für die Nordkoreaner, die möglicherweise in Kontakt kommen mit Touristen. Hatten Sie, während Sie da waren, das Gefühl, dass Sie manchmal Leute so ein bisschen vorsichtig behandeln müssen oder sich sehr in Acht nehmen müssen, wenn Sie in Kontakt treten mit Einheimischen?
Also da stellt sich ja erstmal die Frage, wo bekommt man die Gelegenheit, mit Einheimischen in Kontakt zu treten? Weil man hat ja erstmal mit Servicepersonal in den Hotels zu tun. Das ist natürlich geschult und dann wird man ja sonst kaum allein gelassen, dass man überhaupt auf die Straße gehen kann. Also das findet ja so gar nicht statt, unbegleitet. Was auch fiel, war eines Morgens, dass mal alle Touristen, die in diesem Hotel waren, so Schritt für Schritt vor das Hotel, also so durch die Zufahrt zum Hotel traten, also quasi immer ein Stück weiter, immer mal der eine, mal der andere. Und wir plötzlich alle auf der Straße standen und von den Sicherheitsbeamten des Hotels aufregend beäugt. Und dann winkten wir so den vorbeilaufenden Passanten zu. Und viele guckten einfach starr geradeaus. Und nur die Kinder, die dann irgendwie an der Hand liefen oder auf der Schulter saßen, die winkten uns dann zu. Und wir winkten dann irgendwie wild zurück, bis wir dann von unseren Reiseleitern wieder zurück ins Hotel, aufs Gelände getrieben wurden, kann man fast sagen. Sehr, sehr freundlich, aber eben auch sehr bestimmt.
Es stellt sich natürlich die Frage, wenn man so sehr begleitet und überwacht ist, hatten Sie den Eindruck, dass Sie trotzdem ein Stück Nordkorea sehen, das realistisch ist, also das Land so kennenzulernen, wie es tatsächlich ist, oder war das eigentlich wie ein Schauspiel?
Also das ist genau der Punkt, wie man das wahrnimmt, was einem da gezeigt wird. Weil grundsätzlich ist das Bestreben der Nordkoreaner, nur das vom Land zu zeigen, was der Tourist sehen soll. Aber natürlich, wenn man genauer hinguckt oder einen Blick dafür hat, dann fängt es schon an, dass eben die Straßen, durch die man fährt, vor allen Dingen in Pyongyang, die Häuser alle sehr schön gestrichen sind. Aber wenn man dann dahinter guckt, dann sieht man dann teilweise Gebäude, die nicht so sehr in Schuss sind. Das ist jetzt noch kein Problem, aber man sieht dann eben schon eine gewisse Diskrepanz. Und auf dem Land fällt das noch mehr auf, wenn die Straßen unbefestigt sind, wenn da Tausende in den Feldern stehen und mit einfachen Geräten das Feld umgraben, also keine Landmaschinen rumfahren. Das wird einem dann oft erklärt, dass die Embargos da irgendwie für sorgen, dass kein Sprit da ist und man eben zurechtkommen muss mit dem, was ist. Aber man sieht dann schon, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen und natürlich, dass man sich nicht frei bewegen darf. Das ist dann schon sehr auffällig.
Würden Sie trotzdem nochmal hinfahren?
Ich würde sehr gerne nochmal hinfahren. Also landschaftlich hat das Land durchaus etwas zu bieten. Die Menschen sind ja auch erstmal Menschen, die lachen und lieben. Und ich bin mir auch sicher, nach Kim und Struppi würde ich mit Sicherheit reinkommen. Die Frage ist, was dann?
Und da sind Sie sich nicht sicher?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich hatte neulich Gelegenheit, mit einem nordkoreanischen Flüchtling zu sprechen, einem ehemaligen Regierungsmitglied, und der empfahl mir das also auf keinen Fall und warnte, da nochmal den Versuch zu wagen.
Christian Eisert hat uns einen Einblick in Nordkoreas Tourismus gegeben und uns von einigen seiner persönlichen Erfahrungen erzählt auf seiner letzten Reise dahin, über die er auch geschrieben hat. Vielen herzlichen Dank dafür.
Danke.
Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.